Schlummo trifft Ronald M. Schernikau.
Das ist doch gar nicht möglich, werden Insider sofort einwerfen. Schernikau ist doch schon 1991 gestorben. Das stimmt und das stimmt nicht. Natürlich ist Schernikau tot. Ein normales Interview mit ihm ist also auch nicht möglich. Aber seine vor mehr als 30 Jahren geäußerten Gedanken sind nach wie vor aktuell. Aktueller denn je, möchte ich sagen. Deshalb habe ich mich für eine andere, eher ungewöhnliche Form entschieden. Die Texte sind schon von ihm, nur das Interview hat so nie stattgefunden. Neugierig geworden? Na, dann sage ich einfach mal, hallo Ronald M. Schernikau.
Hallo.
Moment mal, du bist doch gar nicht Ronald Schernikau.
Natürlich nicht. Ich bin Bastian Brandau und ich gebe Schernikau für deine Sendung meine Stimme.
Okay, Bastian, dann nenne ich dich jetzt Ronald und zitiere dich mal kurz auf deiner Rede auf dem letzten Schriftstellerkongress der DDR im März 1990. Du hast dort gesagt:
Die Dummheit der Kommunisten halte ich für kein Argument gegen den Kommunismus.
30 Jahre später wird der damalige Jungdichter Wolfram K. sagen:
Er hat natürlich sich selbst als Kommunist gefühlt und hat das auch demonstriert, dass er das sei. Wir waren alle keine Kommunisten in der DDR. Am Literaturinstitut waren wir alle keine Kommunisten, obwohl einige in der SED waren, wie auch immer. Aber wir wollten ja eigentlich weg aus diesem Gehäuse. Und da kommt da einer aus dem Westen her und meint, ihr müsst hier diese kommunistische Gesellschaft aufbauen.
Wer ist, korrekter gesagt, wer war dieser Ronald M. Schernikau, der sich da auf dem Schriftstellerkongress der DDR im März 1990 in Berlin so völlig anders als bisher von Literaten gewohnt und erwartet zu Wort meldete? Wer ist dieser schwule, kommunistische Schriftsteller, wie er sich selbst bezeichnet? Geboren 1960 in Magdeburg als Sohn der Ellen Lea Schernikau, wächst er die ersten 6 Jahre in seiner Geburtsstadt auf. Im Sommer 1966 verlässt seine Mutter mit ihm im Kofferraum eines Diplomatenwagens die DDR mit dem Ziel, in der BRD mit dem Vater des Kindes eine Familie zu gründen. Doch dieser hat dort bereits eine und außerdem 2 Kinder. Für Ellen Schernikau bricht eine Welt zusammen. Der 6-jährige Ronald versteht sehr bald, dass es für ihn keine Familie, Vater, Mutter und Kind geben wird. Ronald wächst in Lehrte bei Hannover auf, besucht dort das Gymnasium. Noch vor seinem Abitur erscheint 1980 sein Coming-out-Buch Kleinstadtnovelle. Dass ihm dann nur noch 11 Jahre bleiben werden, weiß er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wahrscheinlich wäre sein Leben auch mit diesem Wissen nicht anders verlaufen. Aber das ist eine Vermutung von mir. Er geht nach West-Berlin, studiert an der Freien Universität Germanistik, Philosophie und Psychologie und. Das alles lässt sich bequem im Internet nachlesen. Aber wer und was will er sein?
Ich will alles sein. Ich will die Welt für mich. Ich habe für die Welt getan, was ich konnte. Nun soll die Welt für mich tun. Die DDR-Schriftsteller stellen andauernd die richtigen Fragen. Es ist sehr anstrengend mit ihnen. Immer sind sie so kritisch und wahrheitig, dass die Regale auch gleich wieder leer sind und die Leser entzückt. Das Hölzerne von Hein ist aber herzhaft gemeint. Wolf weint schon wieder. Braun sucht immer noch nach Brauchbarem in der Brühe. Warum sucht er nicht woanders? Weil er so ehrlich ist. Weil er so ehrlich ist, kommen seine Geschichten immer im Argument. Argument zahlt 5 D-Mark für eine Seite, das ist die Ehre. Argument meint es aber auch ehrlich. Ein ganzer DDR-Sammelband hieß in den Zeiten, als das noch modern war: Was zählt, ist die Wahrheit. Worauf Braun verlautbaren ließ: Es genüge nicht die halbe und so weiter. Oder war es die ganze? Jedenfalls, wenn's kritisch wird, lesen's alle gern. Die FAZ sowieso, aber auch der Sonntag. Ach, du liebst Hax? Der ist doch gar nicht kritisch. Der Spiegel wird dann auch prompt von den sogenannten kritischen Intellektuellen der DDR gelesen. Ich schwör's. Denen ist nichts zu blöd, bloß kritisch möcht's schon sein. Waren das noch Zeiten? November 76. Das Missverständnis ist einfach, Wahrheit ist ein Dreck. Wahrheit trägt nicht, Wahrheit trägt keine Literatur. Wahrheit ist kritisch. Kritisch ist, wenn jemand verletzt ist. Im Westen heißt das betroffen sein. Kein Wunder also, dass sie beim Spiegel landen. Ich gebe zu, wissen zu wollen, was in der ehrlichen Blues-Sängerin vorgeht, die die DDR verlässt. Ich vergesse darüber nicht, dass ihr schönstes Lied keins von diesen ehrlichen Schmachtfetzen war. Ich glaube nicht, dass ich an etwas glauben soll, bloß weil Hansa es druckt. Ich glaube nicht an Literatur, die wahr ist. Literatur soll Literatur sein. Ist sie es, ist sie wahr. Ich glaube nicht, dass man Recht haben muss. Beispiel, der klägliche Versuch, die Welt über Worte zu ändern. Man schreibt nicht mehr Mann schreibt, man schreibt jetzt Mensch schreibt oder Frau oder wer. Lächerlich. Wer die Welt so ernst nimmt, dass er beleidigt ist, wenn er nicht mehr vorkommt, überschätzt sie. Wer die Welt kritisiert, anstatt sie sonst wo oder sonst wo zu nehmen oder etwas mit ihr zu tun, tut mir leid. Nochmal, ich glaube nicht, dass man Recht haben muss. Heiner Müller hat mehr Recht als Marilyn Monroe. Er nörgelt mehr. Sicher, er weiß auch mehr, worum ich ihn beneide. Aber heißt das, die Leute haben Unrecht damit, Monroe zu verehren? Was zeigt Monroe mit ihrem Gesicht? Was Müller mit seinem? Könnte es sein, dass uns Monroe etwas beibringt? Könnte es sein, dass es nicht auf das ankommt, was man wollte, sondern darauf, was man konnte? Das Vergnügen an Müller ist nicht nur schwerer zu kriegen, es hält auch länger. Das Vergnügen, das Monroe bietet, ist nicht weniger missverständlich. In Bildbänden über ihr Leben hat Monroe Müller überholt, in Magisterarbeiten schon jetzt Müller Monroe, obwohl er 5 Jahre jünger ist. Ich weiß, ich sollte es nicht tun, aber wenn ich wählen müsste, würde ich gern Marilyn Monroe sein.
Das ist interessant von dir zu hören. Immerhin, Chris Dörk wolltest du nicht sein und auch nicht Frank Schöbel, obwohl beide in deiner DDR-Hitparade gefühlt ganz weit oben stehen. Ein Titel hat es dir besonders angetan und es bis in die Beschreibung eines DDR-Schlagers im Buch Königin im Dreck geschafft.
Abends in der Stadt von Chris Dörk und Frank Schöbel ist einer der erfolgreichsten DDR-Schlager seiner Zeit gewesen. Er ist von 1969 und hat die damaligen Wettbewerbe gewonnen. Chris Dörk und Frank Schöbel waren das Traumpaar damals. Sie hatten Schlagerfilme gemacht und Fernsehshows. Natürlich viel Hall, Klavierakkorde, allerreinstes Dur, Viervierteltakt. Beide singen, manchmal machen wir noch das Licht aus und manchmal ist es abends, aber eigentlich ist es hell. DDR-Schlager eben. Der Kapitalismus hatte nur eine Chance, so zu tun, als sei er keiner. Er würde den Leuten mit dem Stundenlohn erzählen müssen, sie seien Herren ihrer selbst. Das hat geklappt. Herzlichen Glückwunsch. In der Tagesschau des kapitalistischen Deutschland kommt an erster Stelle, auch zeitlich gesehen, die Propaganda. Behauptungen, Lügen, Unterstellungen zuerst. Diese Reihenfolge ist normal. Normal ist ein Begriff der Statistik, der besagt, dass der Gegenstand am häufigsten vorkommt. Am häufigsten in diesem Land ist die Lüge. Alles, was darauf hindeuten könnte, irgendetwas sei wahr, ist lächerlich. Es gibt keine Wahrheit. Wer kann schon alles wissen? Informationsfluss, ich bin wer anders als du. Die nächsten 10 Jahre werden auch den Menschen in Mitteleuropa bisher unvorstellbare Härten bringen. Soziale, politische Härten, Härten in ihrer Arbeit. Und auch in 10 Jahren wird der Arbeitslose sagen, es ist gut. Wenn etwas sehr lange geschieht und es geschieht sehr stark und ohne dass du mittust, und es ist das Falsche, dann kann es sein, du vergisst, dass du etwas tun könntest. Du denkst, es kann nicht anders sein, du hörst auf, dich zu wehren. Das ist den Menschen um mich geschehen. Dass du nicht mehr glaubst, dass du etwas ändern kannst, das ist das Grauenhafte an diesem Land.
Ronald, du hast am Literaturinstitut in Leipzig den Jungdichter Wolfram Kahr, wie du ihn in die Tage nennst, kennengelernt. Wir haben ihn bereits zu Beginn dieser Sendung gehört. Ich möchte ihn an dieser Stelle noch einmal zu Wort kommen lassen.
Ich habe jetzt wirklich mit Spannung die Tage in L gelesen. Das, was er da beschreibt, erzählt, wie er in die DDR gekommen ist damals, wie er ans Institut gekommen ist, erzählt was von der Situation damals, 86, dann bis in die Nachwendezeit. Das nachzulesen, das berührt mich richtig. Das macht mir Spaß. Aber vielleicht macht es ja auch anderen Menschen Spaß, anderen Lesern, die etwas über die damalige Zeit wissen wollten, wie dieser Umbruch vor sich gegangen ist. Und das beschreibt er sehr schön, also sehr poetisch beschreibt er das, ohne jetzt ideologisch zu werden, gar nicht mal. Ja? Er beschreibt Menschen, denen er begegnet ist, Lehrer, Kommilitonen, dann Leute, die er in der Stadt getroffen hat, die Polizisten. Das ist ein Stück DDR-Vergangenheit in den letzten Zügen, wenn man so will, ja, die er hier lebendig gehalten hat. Das habe ich so in dieser Art selten gelesen. Ich habe mir natürlich Vorstellungen von Gesellschaft gehabt, aber die sah keineswegs so aus wie dieser real existierende Sozialismus, wie man damals sagt, in Anführungsstrichen. Sie musste anders aussehen, ganz klar. Und das haben wir natürlich dann auch heftig diskutiert in diesem geschützten Raum Literaturinstitut in Leipzig, wo dann eben auch seit, wenn ich mich richtig erinnere, 1986 Ronald neben uns gesessen hat. Ein Mann, ein junger Mann aus dem Westen, von dem wir überhaupt nichts wussten, kannten. Ja. Ich kannte nichts von ihm. Ich habe dann später seine Novelle in die Hand gekriegt, wo er sich sozusagen geoutet hat als Schwuler, als Homosexueller. Das war natürlich für uns auch völlig neu, dass einer da ganz offen mit umgeht. Ja. Das kannten wir auch nicht so in diesem Ausmaß, sagen wir mal, dass er das regelrecht zelebriert hat, ja, und überhaupt nicht versteckt hat. Ja. Und er hatte dann auch ein Freund unter uns, der kommt auch in seinem Buch hier die Tage in L vor, Dirk, der Parteisekretär, den er hier bezeichnet, Parteisekretär Dirk, der war tatsächlich der Gruppensekretär. Ronald war ein ganz sympathischer Typ. Er war ganz nett, ganz liebenswürdiger Mensch. Also mit dem wollte man irgendwie befreundet sein, klar. Ein paar Exot war das natürlich. Also so wie er gelebt hat, wie er geschrieben hat, wie er gelesen hat, wie er seine Sachen vorgetragen hat. Also das war schon sehr exotisch und entsprach eigentlich gar nicht unserem oder meinem Verständnis von Literatur, entsprach das gar nicht. Natürlich haben wir auch experimentiert, wir haben viele Dinge gemacht, aber so wie er das gemacht hat, sagen wir mal, so philosophisch untersetzt, so spielerisch, so vielleicht auch arrogant, das lag uns irgendwie fern.
Liegt das nun daran, dass er sehr lange in der alten Bundesrepublik gelebt hat?
Dort hat er natürlich alle Freiheiten gehabt, sich zu äußern. Auch wenn er immer geschrieben hat, ja, es gab bis in die 70er Jahre hinein auch im Westen Zensur. Die wurde da erst aufgehoben. Das wusste ich natürlich auch nicht. Aber bei uns, zumindest im Institut und in seiner privaten Sphäre, konnte er auch alles sagen und machen, was er wollte. Klar, hat er seinen Begleiter dabei gehabt. Ich weiß nicht, ob Dirk das war, aber ohne Überwachung ging das natürlich auch nicht. Ja? Zumal er so ein Exot war. Und ich glaube, das war auch eine bestimmte Schwierigkeit, obwohl er auch betonte, da in dem Park, wo er sich immer aufgehalten hat, die Polizisten, die machten gar nichts. Die gaben eigentlich mehr Sicherheit. Also Polizisten gaben uns nicht Sicherheit. Wir hatten Angst vor der Polizei.
Also eine völlig andere Sicht auf diese Sache. Wie seid ihr damit umgegangen, dass er zwar in der DDR studiert hat, extra hergekommen ist, aber jederzeit, zu jeder Minute nach West-Berlin fahren konnte, das er auch getan hat, also so zwischen den Welten spazierte?
Ja, ich fand das verrückt. Ich fand ihn auch ein bisschen verrückt. Und es war natürlich merkwürdig, also wenn er Freitagnachmittag sagt, ich fahre jetzt nach Hause, wo ist nach Hause? Nein, West-Berlin ist sein Zuhause, ja, wo er seine Leute dann getroffen hat oder wie auch immer. Ne? Aber ja, er hat dann auch immer mal was mitgebracht. Also er war auch sehr umgänglich, sehr hilfsbereit. Alles, was irgendwie möglich war, hat er dann auch getan. Also wenn es darum ging, Aufträge zu erfüllen, Literatur, was weiß ich mal, zu Ikea zu gehen, irgendwelche Ballonlampen zu kaufen. Da kam er dann am Montag an mit dem ganzen Zeug aus West-Berlin und hat uns damit versorgt.
Ja. In einer Zeit, in der der Trend in Richtung Westen ging, im Herbst 89, das ist ja nur eine ganz andere Situation gewesen. Und da kommt ihr und dann sagt, also ich will auf das untergehende Schiff.
Naja, ich habe das bewundert. Also ich weiß nicht, ob ich das genauso gemacht hätte, aber wir wollten ja die DDR nicht abschaffen. Und also Freunde, auch die Leute, die am 4. November 1989 in Berlin auf dem Alexanderplatz demonstriert haben, ich glaube, da war auch dabei. Und also jedenfalls stand ja diesen Künstlern und diesen Kulturleuten nahe, die da demonstriert haben für eine offene DDR, für Meinungsfreiheit, auch für Reisefreiheit. Und ja, es war auch eine Demonstration zu sagen, also ich komme hierher, ich lasse mich einbürgern, was ja gar nicht so einfach war. Also es gab ja immer wieder Leute aus dem Westen, die in die DDR wollten und die haben dann hier wirklich ihr blaues Wunder erlebt. Die waren dann in irgendwelchen Übergangsheimen, wurden gar nicht gut behandelt. Oftmals gibt da Dokumentationen rüber und da kommt er hierher. Ja, und
aber ihm ging es ja offensichtlich gut.
Naja, ich meine, er hat ja nichts zu verlieren gehabt. Was sollte er verlieren, ja? Klar, er wusste vielleicht nicht hundertprozentig, ob das Experiment aufgehen würde am Ende, ob das erfolgreich sein würde. Aber ja, aber zumindest, sagen wir mal, hier hat er ein politisches Statement gesetzt. Das war für ihn, also insofern war er doch politisch orientiert. Ist das auch, wenn man die seine Bücher, die Tage in L nachliest oder die Legende, da hat man das ja immer wieder, ja, dass er sich politisch durchaus äußert, ne? Was, aber er war kein, sag mal mal, kein politischer Literat in dem Sinne, ja. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass er mehr noch etwas gemacht hat, was der Literatur viel näher ist, nämlich mit Wörtern umgehen. Man möchte doch wissen, ob es auf der Welt noch etwas anderes gibt. Etwas anderes, das ich nicht sehen kann. Etwas anderes, das bestimmt grauenhaft ist. Ich glaube es ja, aber es ist auch anders.
Und wie siehst du das, Ronald?
Es gibt keine Alternative, nach der auch nur den Kopf zu wenden sich lohnen würde. Dieser unerwartete, so wunderbare Satz von Christa Wolf, er ist beim Jungdichter Holger J. verkommen zu einem abfälligen Pessimismus. Es gibt nirgends etwas Besseres, sagt er einmal. Es klingt wie, so tief wie ich sitzt keiner im Dreck.
Ronald, du hast in deinem Buch Die Tage in L auch eine Einlage mit Interviews. Da hören wir jetzt mal rein.
Mats, möchtest du gern in der DDR leben? Nein. Warum nicht? Kann ich mir nicht vorstellen. Was kannst du hier machen und drüben nicht? Nach drüben fahren? Warst du schon mal in der DDR? Nein. Nie? Nein. Du, ich kann da nichts zu sagen. Sabine, möchtest du gern in der DDR leben? Nein. Warum nicht? Es gibt gute Gründe, dort leben zu wollen. Soweit ich informiert bin, gehen die Menschen da menschlicher miteinander um. Das Alltagsleben ist kommunikativer, die Leute sind mehr miteinander, stehen nicht in so einer Konkurrenz zueinander wie hier. Aber ansonsten, was man so hört, wird man in seiner freien Entfaltung, wofür man hier den Begriff gefunden hat, wird man da sehr eingeschränkt und deshalb würde ich dort nicht leben wollen. Man wird hier auch sehr eingeschränkt, natürlich. Ingrid, möchtest du gern in der DDR leben? Nein. Warum nicht? Weil ich eine zu große Distanz zur DDR habe. Was ist der Unterschied zwischen der BRD und der DDR? Die Bundesrepublik kommt mir wie eine schillernde Seifenblase vor und die DDR wie ein harter Kirschkern, der immer hoch zu knacken ist. Hier kann immer noch alles ganz schnell umkippen, etwas wie ein Umsturz, das alles zusammenbricht. Thomas, möchtest du gern in der DDR leben? Nein. Warum nicht? Weil ich hier schon Schwierigkeiten genug habe. Was kannst du hier machen, was du drüben nicht machen kannst? Nichts. Nichts Wesentliches. Und das Unwesentliche? Ach, was weiß ich, nach Griechenland fahren. Matthias, möchtest du gern in der DDR leben? In der DDR leben? Um Himmels Willen. Warum nicht? Ich will nach Amsterdam fahren, immer. Wenn ich mir vorstelle, ich könnte nur in den Osten und müsste ständig Soljanka essen, das wäre schrecklich. Und das Gefühl, dass da anstelle von politischer Macht so eine bürokratische Macht ist, wo ich noch nicht mal mehr die Illusion haben kann, ich wäre ein Stückchen frei. Hier kann ich diese Illusion haben und die ist mir das wert.
Und Ronald, möchtest du gern in der DDR leben?
Ja.
Warum?
Weil ich gelernt habe, die DDR ist richtig und die BRD ist falsch. Biografischer Zufall. Also ich will weg. Und ich will nicht nur weg, ich glaube, alle Leute wollen hier weg, sondern ich will auch in die DDR.
Was ist der Unterschied zwischen der BRD und der DDR?
Die DDR ist ungeil, die BRD ist geil. Die BRD ist amerikanisch und weil Schönheit eine amerikanische Erfindung ist, deshalb gibt es hier diese Schönheit, die außen ist, nicht die, die von innen kommt. Hier gibt es schöne Haut, wahrscheinlich gibt es hier schöne Haut und da schöne Seelen.
Du hast ja auch eine eigene Beziehung zu Amerika, zumindest zu einem ihrer Präsidenten. Hast Marianne Rosenberg sogar einen Text geschrieben. 30 Jahre später wird deine Mutter dazu sagen:
Also ich weiß, dass Ronald da einen Heidenspaß hatte mit Marianne Rosenberg. Dieser Ronald Reagan, der damalige Präsident, der nun denselben Vornamen trägt wie mein Sohn. Der Ronald hatte damals einen Freund, der hieß Michael. Und dann haben sie immer in Spaß gemacht, Michael Gorbatschow, Michael und Ronald. Also die haben einfach satirisch mit der Marianne Rosenberg, der diesen Text gemacht und die Melodie dazu. Und ich denke mal, er würde heute zum Beispiel über Trump eine richtige Satire machen. Also könnte ich mir vorstellen. Das ist einfach seine Art auch gewesen, sich über Dinge auf eine literarische Art lustig zu machen, ja, um sich dazu zu äußern, also eine Gelegenheit wahrzunehmen, sich darum zu äußern. Und aus dem Text geht ja auch hervor, wie absurd im Grunde manchmal so politische Abläufe sind.
Wer im Internet Ronald M. Scharnecker sucht, kommt am Verbrecherverlag nicht vorbei. Ich wollte vom Verlagsleiter Jörg Sundermeier wissen, woher er Scharnecker kennt und was ihn an diesem Schriftsteller so fasziniert.
Nun muss ich sagen, ich kann natürlich nur über die Texte reden, da ich leider nicht das Vergnügen hatte, den Mann je kennenzulernen. Die Texte waren für mich sehr faszinierend. Ich habe ein bisschen schon am Anfang in der Konkret nicht mal so bewusst. Das erste Buch, das ich bewusst von Schernikau wahrgenommen habe, war der Briefwechsel mit Peter Hax, der auch im Konkretverlag erschienen ist. Das war damals auch das einzig lieferbare Buch. Dann hat zufälligerweise der Interviewer die Legende aufgelegt und ich gehörte zu jenen, die für 135 Mark das Ganze gefördert haben. Und ich muss sagen, dass der Verleger Goldenbogen sehr sanft mit mir war, weil ich war dann schon in der dritten Mahnstufe. Ich war damals noch Student, bis ich das dann auch endlich alles zusammen hatte und überweisen konnte. Ich war von dem Buch auch sehr fasziniert, habe dann, damals war es noch sehr schwer, es war ja die Zeit vor den Online-Antiquariaten, überhaupt noch Ausgaben zu finden von der Kleinstadtnovelle und von Die Tage in L. Auch die habe ich mit großer Begeisterung gelesen und wir haben mehrere Veranstaltungen gemacht mit Thomas Keck, der dann mal aus der Legende las, mal aus Die Tage in L, der auch ein gewisses Potpourri machte, der auch zusammen mit anderen dann immer wieder Abende zu Schernikau, teilweise aber auch zu Hax und Schernikau gemacht hat. Und irgendwann ergab es sich, dass ich mich getraut habe zu fragen, ob wir nicht auch die Gelegenheit haben könnten, Schernikau zu machen. Und das, was da eben das Naheliegende war, waren Schernikaus Texte zur Zeit, so haben wir das genannt. Das sind sowohl essayistische, manchmal aber auch sehr erzählerische Texte. Es sind aber auch ganz klare politische, tagesaktuelle Kommentare. Es sind aber auch Gedichtinterpretation, da er meinte, der Deutschen Volkszeitung erklären zu müssen, dass man Gedichte nicht einfach bestellen kann. Man hatte ihn damals angerufen und gesagt, kannst du mal Gedichte gegen Mietwucher schreiben? Und da hat er gesagt, so geht es nicht, Leute. Ich erkläre euch mal, was Gedichte sind. Hat eine sehr tolle Serie gemacht. Leider sind nicht alle von denen damals gedruckt worden, aber die eben, die sich gedruckt worden waren und die ihm nachlassig fanden, die haben wir dann zusammen kompiliert. Das ganze Buch heißt Königin im Dreck. Nach auch einer Serie, die er machen wollte, wo aber nur eine einzige Folge dieser Serie ausformuliert war im Nachlass. Und das war so toll, dass wir dann einfach Lust hatten, weiterzumachen. Inzwischen war die Legende vergriffen. Wir haben dann erstmal herausgenommen, da es immer auch ein Plan von Tschernikow war, dass der Text und als der Prinz mit dem Kutscher tanzte, waren sie so schön, dass der ganze Hof in Ohnmacht fiel, den wir so schön abkürzen, dass so schön auch als einzelnes Buch erscheinen sollte. Es sollte ursprünglich auch zu Lebzeiten von Tschernikow im Rowohlt Verlag erscheinen. Nur hatte der Zeichner, der verpflichtet war eben für die Bilder, nie liefern können, ist dann auch früh an AIDS gestorben und das Buch ist nicht erschienen. Und dann haben wir gedacht, machen wir das doch einfach als Einzelpublikation, obwohl es auch gleichzeitig Teil der Legende ist, aber eben für sich stehen kann. Auch das war ein ganz schöner Erfolg. Und inzwischen war auch meine Frau Christine Listau mit in den Verlag eingeschieden, mit der ich jetzt den Verlag zusammen leite. Und Christine war ebenfalls sehr begeistert von Tschernikow, hatte die Biografie von Frings gelesen, hatte sich sehr eingelesen, war sehr angetan von dieser Figur, aber eben auch angetan von dem, was er schreibt. War auch sehr angetan von seiner Auffassung von Kommunismus, die eben eine doch ganz andere und weit weniger steife und graue Veranstaltung war als sowjetischer Prägung. Und deswegen haben wir uns dann entschlossen und natürlich dank Thomas Keck, dem Erben von Tschernikow, und dank Ellen Tschernikow, der Mutter von Tschernikow, die Legende nochmal aufzulegen. Was wir nicht ahnten, ist, wir hatten gesagt, wir machen dazu einen kleinen Apparat. Der Apparat hat hunderte von Fußnoten. Thomas und seine beiden Mitstreiter, Helen Tein und Lukas Mielke, haben sich derart in die Arbeit hineingegeben, dass es am Ende insgesamt ein fast 10-jähriges Projekt wurde. Und wir auch ein bisschen das Gefühl hatten, wir müssen es ihnen jetzt entreißen, weil man kann es immer nochmal machen und nochmal überarbeiten. Und so ist jetzt eben die Legende entstanden als erster Teil einer Werkausgabe, in der wir dann peu à peu eben alle Texte, auch soweit im Nachlass vorhanden, Nachlasstexte, die in sich abgeschlossen sind, publizieren werden.
Tschernikow hat gesagt, die Psychogeschichten interessieren mich nicht. Mich interessiert, was macht eine Königin im Dreck? Mich auch.
Königin im Dreck waren durchaus auch Bankmanagerinnen, die vielleicht sogar von sich selber annahmen, dass es ihnen eigentlich gut geht. Finanziell ging es ihnen hervorragend. Aber es ging ihnen eigentlich nicht gut, denn sie lebten in falschen Verhältnissen und haben das schon irgendwie verstanden. Sowohl als Frau als auch als Bankmanagerin, das nicht immer, ich sag's mal freundlich, mit dem Menschen vereinbar ist. Wir sehen, was das Geld mit Friedrich Merz macht. Und das wollte er untersuchen. Und ja, ihn interessierte das Psycho-Ding nicht und gleichzeitig interessierte ihn schon sehr, wie die Verhältnisse den Menschen prägen und darauf die Psyche drücken. Tschernikow war immer gut darin, große, steile Sätze zu sagen und sich dann nicht ganz dran zu halten. Ein großer Künstler eben, der weiß, dass man auch die Regeln brechen kann, die man aufstellt.
Wollen wir mal an dieser Stelle gleich unterlegen, auch ein Zitat von Königin im Dreck. Die Coverrückseite, dort steht:
Jedes Mitleid ist eine Form von Selbstmitleid. Selbstmitleid geschieht, wo jemand nicht handelt. Wo jemand nicht handelt, steht er im Weg. Und Sie, ja Sie da, Sie werden gefälligst nicht im Weg stehen.
Also, warum diese Warnung? So muss man das ja wohl sagen. Wer soll, darf, muss sich angesprochen fühlen.
Es gab mal eine schöne Buchwerbung von einem Buch von Dietmar Dart. Und diese Buchwerbung, dieser Werbespruch hieß ein Buch über Leute, die solche Bücher lesen. Ich finde, dieser Satz über dieses Mitleid, wir haben ganz viel Mitleid in der Welt. Alle leiden durchaus mit, wenn es einen Tsunami gibt. Alle leiden auch mit. Ich glaube, selbst AfD-Mitglieder leiden ein bisschen mit, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken. aber dann ändern sie nichts daran. Und das muss man ändern. Und dafür muss man etwas anderes machen als Mitleid, beispielsweise Solidarität entwickeln. Und Solidarität ist nicht einfach zu entwickeln, Solidarität kostet.
Über Scharnecker ist viel im Internet, natürlich auch in seinen Büchern zu lesen. Die Meinungen über ihn reichen, vorsichtig ausgedrückt, von absoluter Ablehnung bis zur bedingungslosen Akzeptanz. Wie ordnet sich der Verleger Jörg Sundermeier selbst ein?
Scharnecker war ein großer Künstler, oder ich wage sogar zu sagen, dass ich immer denke, dass Kunst doch eigentlich für die Ewigkeit ist. Scharnecker ist ein großer Künstler. Und ein großer Künstler schafft es, mit Hilfe seiner Kunst Menschen auch manchmal in die Knie zu zwingen, auch gegen ihren Willen. Es gibt ein schönes Wort von Leonard Bernstein über Richard Wagner: I hate him on my knees. Ich hasse Scharnecker nicht. Es gibt manches, mit dem ich ringe. Es gibt viele andere Sachen, die ich bedingungslos akzeptiere. Insgesamt bin ich sicherlich ein Fan. Wir sind aus Fanhaltung die Verleger von Scharnecker geworden, der Verlag von Scharnecker geworden. Sicherlich dutze ich bei manchen Sachen. Sicherlich kann ich manche Sachen nicht nachvollziehen. Insgesamt ist vor allen Dingen gerade das Heitere sogar im Umgang mit seinem eigenen Sterben, etwas, was mich so beeindruckt, dass ich immer, wenn ich in der U-Bahn stehe morgens und wir alle trübe Tassen fahren zu unserer Arbeit, denke, siehst doch mal mit Scharnecker, und schon muss ich ein bisschen lächeln.
Ich will Scharnecker nochmal zitieren.
Die Kommunisten verschenken ihre Verlage, die ungarische Regierung richtet in ihrem Land einen Radiosender der CIA ein und der Schriftstellerverband der DDR protestiert gegen die Subventionen, die er vom Staat erhält. Sie sind allesamt verrückt geworden. Meine Damen und Herren, Sie wissen noch nichts von dem Maß an Unterwerfung, die der Westen jedem einzelnen seiner Bewohner abverlangt. Was Sie vorerst begriffen haben, der Westen ist stark. Es hat in Deutschland die Konterrevolution besiegt. Ich glaube nicht, dass man ohne diese Erkenntnis in der Zukunft wird Bücher schreiben können.